Ja, guten Tag. Wir haben uns also brav durch die Biografie durchgebissen und werden jetzt ebenso brav in chronologischer Reihenfolge die Bücher besprechen. Wir beginnen mit dem Hörroman Bukolit, der verfassungsmäßig mit September 1968 datiert ist. Zunächst einmal eine Frage, wer hat das gelesen?
Mehrmals versucht, nie ganz geschafft.
Warum ja, nicht?
Zur Seite 5 war das Maximal, den man bekommen
hat. Dann prophezei ich Ihnen, wenn Sie sich sehr anstrengen, bei den Kindern der Toten Seite 52. Gut, das heißt, es haben das einige Leute gelesen. Es ist besser, wenn Kolleginnen und Kollegen ein bisschen mitlesen. Ja? Erstens einmal, weil sie mehr davon haben. Und zweitens einmal, weil das zeigt die Reaktion der Kollegin. Manches unter der allgemeinen Verständlichkeitsgrenze liegt und manches verschiedene Lesarten zulässt. Ja? Das heißt also, wir werden es bei den meisten Jelinek-Texten mit Texten zu tun haben, bei denen es mit Absicht keine gesicherte Lesart gibt. Ja? Das ist, glaube ich, eine sehr, 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 sehr wichtige Frage. Also, gibt es eine gesicherte Lesart des Manns ohne Eigenschaften? Ja? Oder wenn wir nicht ein bisschen in die Sekundärliteratur hineinsteigen, dann ist dort eine unwahrscheinliche Fülle von Deutungen. Vielleicht gibt es eine gesicherte Lesart der Buddenbrooks oder eine Lesart, auf die sich die Scientific Community und die Leser und die Kritiker einigermaßen geeinigt haben. Vielleicht ist das auch bei der Klavierspielerin und bei Nora möglich, bei manchen Jelinek-Texten, und dass das bei Bukolit auch passiert, ist mir neu gewesen, aber ist okay, ist das eben nicht der Fall. Ja, Komparistinnen an die Front, was ist denn die bukolische Literatur? Das ist, wie eben ein Kollege gesagt hat, wenn man einen Hörsaal fragt, wer von Ihnen hat eine Mutter, geben es nur 25% zu. Also die bukolische Literatur ist die idyllische Schäferdichtung. Also das haben wir in dem Buko und vielleicht auch in dem Li. Wir haben aber auch das Lit, Buko, Lit, Literatur. Das heißt, wir haben die Imitation einer Abkürzung, Bukolit, so könnte das auf einer Karteikarte in einer germanistischen Fachliteratur stehen. Wir haben aber gleichzeitig auch die Nähe zu dem Kunststoff, damals noch sehr populären Kunststoff, Bakelit. Also es ist ein Kunststoff und es ist Literatur, sie ist damals noch Mitherausgeberin der Edition Literaturproduzenten, wo man eben mit dem Stoff der Literatur arbeitet. Diese Datierung mit September 68 verweist uns auf jene Zeit, als sie den Selbstdarstellungen nach in den Interviews das Haus nicht verlassen konnte. Das Buch ist erstmals 1979 erschienen. Das ist bei allen Erstlingen die dann verspätet erscheinen, das prinzipielle Problem ist das Manuskript später überarbeitet worden oder nicht. Das ist ja auch bei Thomas Bernhard in der Höhe Rettungsversuch Unsinn. Das hat er 58 geschrieben und es ist knapp vor seinem Tod erschienen. Es ist nicht klar, ob er da über 30 Jahre später nicht ein bisschen etwas manipuliert hat. Es gibt Künstler, die tun ihre Werke ganz einfach rückdatieren, weil damit zeigen sie, dass sie Techniken, die erst in den 60er Jahren zum Beispiel sich durchgesetzt haben, schon Ende der 40er Jahre praktiziert haben. Aber wenn ich jetzt Namen nennen würde, würde ich eine Klage an den Hals kriegen und das tue ich lieber nicht. Also, das Buch ist in der Zeit ihrer Isolation erschienen und ist eigentlich nach ihrem einsetzenden Ruhm publiziert worden. Das Buch besteht zu einem nicht geringen Teil aus Illustrationen von Robert Zeppel-Sperdl. Sie hat ihm einen Nachruf geschrieben, als er vor etwa 3 Jahren gestorben ist, wo sie sich daran erinnert, an sein Sergeant Pepper-Sakko, wo sie beschreibt, wie sie ganz alleine mit ihrer Familie, mit dem durchdrehenden Vater, in dem Einfamilienhaus gesessen ist und sich nicht rausgetraut hat. Und der Zeppel-Sperdl ist immerhin mehrmals in der Woche gekommen und hat neue Platten gebracht und mit ihr geschlafen, wofür sie ihm dankbar war. In dem Text spielt auch Haschisch eine Rolle. Das wird auch über den Zeppel-Sperdl gekommen sein. Kennt jemand diesen Maler? Ja. Er ist ein Mitglied der Gruppe Wirklichkeiten, nicht wirklich eine Gruppe, sondern von dem Kunstkritiker Breicher zusammengebracht. Besteht aus den Namen Winde Herzig, Papa Kocherscheid und einer einzigen Frau, nämlich Martha Jungwirth, brauche ich nicht aufschreiben, kann man verstehen den Namen, und Peter Bongratz. Das ist in einer gewissen Weise die österreichische Kunst des Jahres 68 gewesen. Also der Aktionismus hat ja schon viel früher begonnen und die Wirklichkeiten haben sich gesetzt gegen das, was damals die mehr oder minder auch sozialdemokratisch geförderte Staatskunst war, nämlich die Wiener Schule des fantastischen Realismus. Wesentlich erscheint mir Franz Ringel, der heute anders malt als damals. Damals war er sehr beeinflusst von Kinderzeichnungen, von der Art Brüt, der Kunst der Geisteskranken und hat das in Zusammenhang gesetzt mit den marxistischen Theorien der Verfremdung, der Manipulation, der verfremdeten Sexualität. Also, haben Sie optische Eindrücke von Ringelbildern? Das sind halt immer so riesige Frauen mit, da haben wir einen Zeppel-Sperdl wenigstens. Bitte, das ist ein Zeppel-Sperdl-Schulheft.
Ja.
Ein Zeppel-Sperdl-Schulheft.
Schulheft,
ja, das ist eine Broschüre. Aha, ich verstehe. Gut. Also da haben wir einmal einen Zeppel-Sperdl, ja. Wichtig ist, lassen wir den Ringel, wichtig ist, der Mann hat sich immer in einer verfremdeten Weise, vor allem weil er später dicker geworden ist, selbst gemalt. Er hat sich weibliche Brüste in vielen Selbstdarstellungen aufgemalt. Er hat sich in sehr interessanten Arrangements gesetzt. Ich habe zum Beispiel einen Zeppelsperl, wo der Donaumonarchie Doppeladler abgebildet ist und anstelle des Wappenschildes ist der Zeppelsperl als weibsähnliches Geschöpf mit eben zwei Brüsten. Ringel also hat eben immer wieder Frauen aus denen Schläuche führen, in die hinein Schläuche führen, also Frauen, die in einer gewissen Weise außengesteuert sind, gemalt. Pongratz hat künstliche Welten geschaffen mit Kanälen, hat alte geografische Illustrationen imitiert und eben auch Köpfe, aus denen Schläuche rauskommen, also auch diese Manipulationsthese illustriert. Herzig hat eher konventionell gemalt. Jungwirth war die einzige mehr oder minder konsequent Abstrakte in diesem Kreis. Kapper-Kocherscheid ist relativ früh gestorben und hat seinen Stil von der Gruppe Wirklichkeit mit seinem Namen auf Kapper geändert. Das Buch ist eigentlich ein nicht so wirklich bedeutendes Frühwerk. Ich möchte es aber trotzdem genauer besprechen, weil in ihm auch Voraussetzungen sichtbar werden, die sie weiterführen wird. Es ist das also auch ihr formales, und das war das, was die Kollegin so geschreckt hat, ihr formales 1968, wo sie eben an dem Realen nicht anschließen konnte. Das Ganze trägt den Untertitel Hörroman. Das schließt in einer gewissen Weise an die Wiener Gruppe an. Also Achleitner, möglicherweise Artmann, Bayer, Röhm. Es ist ein experimenteller Text in konsequenter Kleinschreibung. Es ist ein Text, der das, was er beschreibt, und das ist mir ganz wichtig, und das speichern Sie bitte, durch die Brille der sich damals etablierenden Pop-Art sieht. Nur halt eben ganz aus der Sprache heraus. Und es ist ein Text, der nicht zum Lesen geschrieben ist, sondern durch diesen Untertitel zum Hören. Das ist wichtig, weil hier werden eigentlich die Grenzen zwischen den beiden Wahrnehmungssphären aufgehoben. Wenn ich diesen Satz sage, dann muss ich das natürlich mit der Einschränkung machen, was hier modern tut, ist ganz archaisch, weil die antiken Sänger, wenn wir dem Mythos vom blinden Homer glauben, die haben ja auch ihre Hörromane auswendig gelernt und haben sie vor sich hingesprochen. Aber es ist mit diesem Wort Hörroman nicht nur eine Referenz an die Wiener Gruppe, sondern es ist auch eine Attacke gegen die Kulturtechnik des Lesens, die uns heute im Boom des Hörbuches, das sich ja ungeheuer verkauft, in meiner Wohngegend hat einer gerade die Geschäftsidee, dass er Kaffee verkauft im rechten Teil des Ladens und im linken Teil Hörbücher. Ich weiß nicht, ob das gut geht, weil wenn ich mit der Straßenbahn vorbeifahre, steht er immer traurig in seiner Eingangstür, aber vielleicht ist das traurig auch nur eine Interpretation. Tatsächlich hat etwas, was für das Hören geschrieben ist, eine eigene, sehr diffuse Ästhetik. Und wir werden ja noch darauf kommen, dass Elfriede Jelinek zahlreiche Hörspiele geschrieben hat. diese ästhetische Definition oder die Differenzierung zwischen dem Lesetext, dem Bühnentext und dem Hörspieltext war eine eigentlich nicht abgeschlossene Debatte in den 50er Jahren. Sie brauchen sich nur vorzustellen, dass eben in einem Hörspiel Geräusche, die mit der Handlung zu tun haben, imitiert werden müssen. Ja? Also, das hat man seinerzeit im Bildungsfernsehen noch gesehen, wenn die drei Musketiere als Hörspiel gemacht wurden in den Radio Days. Das heißt, ein Film von Woody Allen über die Kultur des Hörspiels zur Zeit seines Booms in den amerikanischen 30er Jahren. Ja, also damals hatte das Radio als Leitmedium die Möglichkeit, die Zeit der Menschen zu strukturieren. Eine Möglichkeit, die es dann später an das Fernsehen verloren hat und die das Fernsehen jetzt gerade verliert. Nicht? Um 19.30 Uhr sollte man niemand angerufen haben vor 15 Jahren, weil da sitzen alle vor der Zeit im Bild, im Lagerfeuer der Nation. Und in den Radio Days hat eben das Hörspiel den amerikanischen Haushalt strukturiert und man hat viel gewusst, wie diese Dinge gemacht werden, dass also wenn die drei Musketiere als Hörspiel kommen, als Hörspielfolge, dass da einer da sitzt und der hat einen Kies in einem Sack und der macht den Galopp von dem Pferd und ein anderer sitzt da mit zwei Messern, der macht die Kampfgeräusche vom Gefecht und ähnliches. Nun ist es natürlich so, Kollegin, wenn Sie einen Hörroman lesen, ja, dann fallen die Geräusche schon einmal raus. Ja, also das ist einmal der erste Punkt, wo es sich stärkt. Ja, genauso wie die DVD-Freaks sich frustriert fühlen, wenn sie von amerikanischen Serien die deutsche Fassung sich anhören, weil da fehlen die ganzen Laborgeräusche und ähnliches. Und genauso fehlt bei dem Hörroman, fehlt eben einiges. Das Hörspiel ist eine sehr ambivalente Kunstform. Wenn es heute noch existiert, dann hat es wohl ein sehr konservatives Publikum. Damals war es neu, weil eben nur die Stimme da ist. Also weil es keine Rahmenbeschreibung gibt, weil es unvermittelt einsetzt. Ja? Sie sind vollkommen gewöhnt daran, entweder dass sie einen Fontane aufschlagen, und da steht, dass eben die Morgensonne sich allmählich im Sowieso-Teich spiegelte und dann gleitet die Erzählung langsam rüber auf das Herrenhaus und dann sitzt der alte Freiherr vom Briest am Frühstückstisch und die Kellnerin bringt ihm was rein und er legt, ob er nicht die kleine Effi heiraten soll. Das ist alles nicht möglich im Hörroman. Ja? Das heißt, der Hörroman muss mit den Worten beginnen, soll ich mir dieses junge Ding antun oder nicht? Und wir haben diesen ganzen Rahmen, der dazu ist, nicht. Wir haben kaum einen kommentierenden Erzähler. Das heißt, dieses Notgedrungene des Hörromans, des Hörspiels, hat das gleichzeitig auch zu einem Feld literarischer Experimente gemacht. Brecht hat damit gespielt und hat das genossen, dass hier eine Dramaturgie ermöglicht ist, die den Ballast abgeworfen hat. Warum war das Hörspiel in den 50er Jahren eine so populäre Gattung? Nein, nicht nur deswegen, weil es nur das Radio gab, sondern auch aus einem anderen, viel banaleren oder schrecklicheren Grund, nämlich dem, der beste Hörspielpreis, den es gibt, ist der Kriegsblinden. Weil das eben für die Kriegsblinden eine Form der Literaturvermittlung war. Ingeborg Bachmann hat Hörspiele geschrieben, den guten Gott von Manhattan, hat auch diesen Hörspielpreis der Kriegsblinden gehabt. Elfriede Jelinek hat zahlreiche Hörspiele geschrieben, interessanterweise stärker für deutsche Rundfunkstationen, die österreichischen Zahlen sind schlecht. Es ist wirklich imponierend, wer alles von diesem Minimalismus, den dieses neue Medium ermöglicht hat, profitiert hat. Also Beckett zum Beispiel ist gar nicht so denkbar ohne den Hintergrund, dass es das Hörspiel gibt. Und mit diesem Hörspiel haben in der Folge die bloßen Stimmen die Bühne erobert. In einer moderierten Weise in der Publikumsbeschimpfung von Peter Handke, das geht ja schon zurück auf ein Stück von Oswald Bayer, von Bayer, wo die Schauspieler kommen und die Schauspieler sind das Publikum. Ja? Haben Sie das je gesehen? Kommen raus und sagen, sind schon da? Ja, ja. Der links in der ersten Reihe, der sitzt da schon mit der Brille da. Ja, da sitzt aber normalerweise der andere neben ihm. Und dann wird einfach das Publikum kommentiert. Ja? Und das Publikum wird zum Schauspieler degradiert. Und bei Peter Handke wird es eben beschimpft. Und sehr, sehr kunstvoll geschieht das Ganze in dem Auschwitz-Stück von Peter Weiß. Er nennt das, soviel ich weiß, ein Oratorium für Stimmen, die Ermittlung. Elfriede Jelinek hat einiges davon übernommen. Nicht nur in ihrem Irakkriegsstück Bambiland gibt es keine Rollen, nur einen durch Absätze strukturierten Text, den der Christoph Schlingensief von verschiedenen Sprechern vortragen und mimisch und handlungsmäßig gestalten hat lassen. Und das hat sie eben öfter gemacht. Und das ermöglicht eben dieses Abstandnehmen von dem Rahmen, von dem ganzen Neben, diese Konzentration auf den Text, dass die Sprache in einer gewissen Weise sich selber spricht. Und das heißt, dass sie die Kontrolle der strukturierenden Vernunft aufgibt. Und das ist der Punkt, der eben diese Texte schwer lesbar macht. Wir sind einfach an eine narrative Struktur gewohnt. Er beugte sich nach links und ging zum Landkartenständer, hob ihn in die Höhe, sah, dass er zu schwer war für das geplante Experiment und kehrte frustriert zu seinem Pult zurück. Das ist eine geschlossene und nachvollziehbare Sache. Ja? Selbst wenn Sie die Beobachtung nicht gemacht haben, Sie können mir auf der textuellen Ebene folgen. Und hier in diesen Texten folgt man einem konstruierten oder echten, unbewussten und leitet damit ein Fest der unendlichen Fantasie ein, weil es diese strukturierende Vernunft mit ihrer Kausalitätsrelation und mit ihrer Abbildfunktion und mit ihren Kontextualisierungsregeln nicht mehr gibt. Jetzt ist die Frage, ist das damit ein Avantgarde-Text? Ich denke, dass man 68 und 79 nicht mehr wirklich über Avantgarde sprechen soll, das war damals schon eine vielschichtige und historisch gewordene Bewegung, die allerdings in Österreich lange unterdrückt war als entartete Kunst und daher mit Verspätung aufgetreten ist. Es gibt ein Buch über die Kulturpolitik jener Zeit mit dem schönen Titel Der rot-weiß-rote Kulturkampf gegen die Moderne. Und der hat hier offensichtlich eine Gegnerin gefunden. Noch einmal, wesentlich ist die aus verschiedenen Teilen begründete. Und es hat sicherlich bei diesen Begründungen die Traumdeutung von Sigmund Freud und die ganze Renaissance des Traumes mit seinen unvorstellbaren Konnotationen. Ich habe heute geträumt, dass ich den Nachruf auf die Schauspielerin Jennifer Aniston gesehen habe. Ich weiß noch nicht genau, was mir da eingefallen ist und was ich mit diesem Traum anfangen soll. Aber er zersprengt, obwohl nichts weiter passiert ist, ja? Er zersprengt natürlich eine Regel, weil das Ereignis ist nicht geschehen und das Ereignis ist unwahrscheinlich. Und wenn sie stirbt, dann werde ich das im Heute wahrnehmen, in der U-Bahn und nicht den Nachruf, weil in dem Feld, wo ich ihren Nachruf sehe, der in irgendeinem Filmblatt sein wird, bewege ich mich nicht. Also das heißt, mit Freud und mit seinen manchmal unwahrscheinlichen Plots in diesen Träumen ist auf jeden Fall eine wesentliche Position dieser Zerstörung von etablierten Sinnvorstellungen fixiert worden. Ein anderer Punkt ist der des Umgangs mit der kommunikativen Struktur von Sprache. Also wir haben in Österreich eine recht starke Tradition des Sprachzweifels. Der Philosoph Mautner hat eine immerhin fünfbändige Kritik der Sprache geschrieben, wo er, man führt das auf seine Sozialisation unter fünf verschiedenen Grammatiken zurück, weil er ist in Jüdisch, Deutsch, Tschechisch, Wienerischen, Prag aufgewachsen. Wie das mit der fünften war, der fünften Grammatik, das weiß ich jetzt nicht. Und hat eigentlich die These entwickelt, dass die Sprache ein Hindernis in der Kommunikation ist. Die Wittgenstein hat, das ist es im Traktatus, gesagt, dass die Sprachkritik der Beginn jeder Philosophie ist, hat aber die Anmerkung gemacht, aber nicht im Sinne Mautners, sondern hat den Versuch unternommen, das Sagbare und das Unsagbare abzugrenzen, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo die historische Avantgarde einfach festgestellt hat, die moderne Technik, also die Geschwindigkeit, die Verzerrung durch neue Kommunikationstechnologien, die Textblöcke, die jetzt möglich sind, das hat das alles verändert. Bei ihr, ich vergesse, Entschuldigung, Johnny Cash, Ghost Riders in the Sky. Bei ihr kommt dann noch dazu, dass sie mit der Form, wie etwas abgedruckt wird, sich spielt. Und das stört natürlich auch, also die Form zum Beispiel eines imitierten Trichters, ja, die bestimmt natürlich auch den Inhalt nicht. Das heißt, wenn man sich darauf einigt, ich beginne mit 62 Zeilen und ich ende wie bei einer Staffel, mit 62 Zeichen, ich ende mit 2 Zeichen, dann muss man die Worte dem anpassen. Ja? Sie hat sich aber gleichzeitig unabhängig erklärt von diesem Verfahren, weil am Ende dieses Trichters steht die lakonische Feststellung, dass Bukolit seine Frau fickte und mundsteckte. Noch einmal, der Einfluss der Psychoanalyse spielt auch dort eine Rolle, wo sich die Surrealisten an ihm abgearbeitet haben. Der Surrealismus mit der sogenannten mit der freien Schreibweise, Ekritürautomatik, automatische Schreibweise, ja, wo man einfach niedergeschrieben hat, was einem das Es diktiert hat, beziehungsweise wo man sogar Geschichten geschrieben hat, nach dem Muster eines Kinderspiels, wo einer einen Satz vorgegeben hat und dann umgebogen hat und der Nächste hat einen Satz geschrieben und Ähnliches. Und man hat das dann aber auch tatsächlich veröffentlicht, weil man mit Freud davon ausgegangen ist, dass in der freien Assoziation die Wahrheit liegt und dass genauso die Fehlleistung die Wahrheit sagt. Da gibt es sozusagen einen Streit zwischen Karl Kraus, dem größten Sprachdenker Österreichs, und der Avantgarde oder den modernen. Kraus meint, dass die herkömmliche Grammatik der beste Schutzwall gegen die Unwahrheit in der Sprache ist, während diejenigen, die Freud folgen, gerade in der populären und abgedroschenen Phrase und in der Phrase, die dann möglicherweise noch einen Fehler beinhaltet, eben die Wahrheit enthüllt. In jedem Fall wird, und das wird Ihnen auch Schwierigkeiten gemacht haben, Sprache extrem entauratisiert. Also das, was früher doch immerhin Muttersprache war, im Zusammenhang mit Jelinek ist das ein schönes Wort, ist jetzt eben nur mehr Material. Das ist wie Gatsch, den man knetet in der Sandkiste, wenn es geregnet hat und man ein Kind ist, ja, und mit dem man Burgen bauen kann oder mit dem man werfen kann. Es ist in einer gewissen Weise fast so ein wühlendes Verfahren in der Sprache. Es ist die Sprache wird zu einem universell zugänglichen, und das hat sie wieder Mütterliches an sich, Körper, wie wir ihn in der oralen Phase erleben. Allerdings ein Körper, mit dem alles möglich ist, anything goes, und a rose is a rose is a rose ist ein Gedicht. Also Thomas Mann hat einmal gemeint, dass Arnold Schönberg mit der musikalischen Revolution der Zwölftonmusik die 9. Symphonie Beethovens zurückgenommen hat. Die Avantgarde hat Goethe, Schiller und die Romantik zurückgenommen. Und das gilt sicherlich auch für Elfriede Jelinek. Warum habe ich diesen komplizierten Vorspann gemacht? Einfach deswegen, weil es sehr viele interpretative Ansätze über den Sprachraum und über die weibliche Sprache bei Jelinek gibt, von denen es mir scheint, dass sie diese Voraussetzungen und die Konsequenz dieser Voraussetzungen, nämlich eine fast maschinenhafte Sprachhaltung, ein gebrauchshaftes, nicht wirklich zu respektieren scheinen. und auch das Verfahren der Zerstörung etablierter Sinnstrukturen eigentlich der Behauptung einer gendermäßig definierten gendermäßig definierten Sprachverhaltens ein bisschen entgegensteht. Also wir sind sozusagen in der Generation, die schon aufgewachsen ist mit Ionescos Carla Sängerin oder mit Genet, der ja in Wien war und von dem zum Beispiel Thomas Bernhard behauptet, er hätte ihn kennengelernt. Oder mit diesem Dichter, der die wunderschönste Kombination zwischen Sinn und Unsinn geschaffen hat, nämlich mit Raymond Queneau, den die Cineasten unter ihnen vielleicht als den Autor des verfilmten Romans Sassy in der Metro kennen. In Österreich hat es gute Voraussetzungen gegeben für eine Fortsetzung der historischen Avantgarde und das brauchen wir auch für Jelinek. Und noch einmal, das löst sich mir auch von dieser Frage der weiblichen Ästhetik, nämlich in der Übertreibungskunst, im surrealen Sprachwitz Nestroys, der ja unwahrscheinliche Situationen und Konstellationen entwickelt hat und wo, wenn Sie den Text über Nestroy auf Ihrer Homepage anschauen, dann werden Sie finden, dass Sie der einfach aus seiner Situation heraus entzückt. Also, Nestroy hat sich einen billigen französischen Stoff gekauft. Ja? Einen Jux will er sich machen, später von Thornton Wilder als The Matchmaker behandelt, Ihnen jetzt geläufig als Musical Hello Dolly. Ein billiger französischer Stoff über drei Handlungsgehilfen, die da eben sich einen Tag frei machen und in allerlei Dinge hineinkommen. Der Nestroy, der für die Sprachkunst seit der Nestroy-Rezeption von Karl Kraus wesentlich ist, bei dem werden diese Stoffe vollkommen ignoriert. Sondern da sind eben so starke, da sind eben so Stellen, wo einer sagt, es gibt halt auch Tage, wo ein Handlungsgehilfe vom Höheren träumt, bei Brecht fast wortwörtlich übernommen und diese Entgegensetzung nicht, der Handlungsgehilfe und das Höhere, das schafft sozusagen eine Spannung. Also das ist eine Voraussetzung. Die zweite ist, unter der Sie sicher auch gelitten haben, bis zur Seite 5, dass wir uns damals in der Zeit der Bewegung des Schluss mit dem Erzählens befunden haben. Michael Scharang hat das 1970 in einem Band persifliert, der den Titel trägt Schluss mit dem Erzählen und andere Erzählungen. Und aus heutiger Position hat das, wie das die Kreativwirtschaftler sagen, den Kulturstandort Österreich schwer geschädigt, weil einfach die angelsächsische Tradition des Erzählens ungebrochen ist und wir Deutsche und Österreicher sowohl im Film wie auch in der Literatur eben das Erzählen verloren haben. Wir hatten eine Aversion gegen das Gegenständliche, gegen das Geschlossene. Thomas Bernhard etwa hat sich als ein Geschichtenzerstörer bezeichnet und das ist ja auch eine zerstörte Geschichte, dieses Bukolit. Alfred Rydlitschka hat, was den bildnerischen Bereich betrifft, die These aufgestellt, dass das eben mit der Dominanz des Gegenständlichen in der nationalsozialistischen Kulturpolitik zusammenhing. Also sozusagen, dass das Abbilden des Menschen in einer quasi realistischen Weise, das wurde identifiziert mit den unzähligen Skulpturen, deutsche Frauen, deutscher Mann und ähnliches. Röbitsch hat gesagt, die einzig gegenständliche Skulptur, die die Gemeinde Wien als Kunst im öffentlichen Raum zulassen würde, wäre ein Eisbär, und hat als Anti- oder als Protest gegen die Abstrakten einen schönen Grafikzyklus gemacht mit dem Titel Rollover Mondrian. Was heißt das? Was meint das? Worauf referiert das? Ja, okay. Der Mondrian ist der mit den Rechtecken, der über seine Ausstellung in Washington 1994 übrigens den selbstbewussten Satz gehabt hat, jeder kann Rechtecke zu einem Bild montieren, aber man muss schon ein Mondrian sein, damit das was Anständiges wird. Also der Mondrian ist gemeint, dieser abstrakte Maler, der eben nur seine Bilder aus Rechtecken bestehen ließ. Was heißt Rollover? Na, schlechtig! Rollover Beethoven and tell Tchaikovsky the news! Chuck Berry, Rollover Beethoven. Schlechtig Beethoven, ja, das, die Zeit ist aus, geh mit Tchaikovsky tratschen, jetzt sind wir dran. Rollover Mondrian, schlechtig du Abstrakter, jetzt bin ich, Rödlitschka, dran mit meiner neuen Kultur der Gewalt. Ja, also in der gleichen Zeit hat er unter dem Titel Edle Einfalt und stille Größe, deutscher Kunsthistoriker Winkelmann hat das geprägt, eine Grafik-Essay über Winkelmann gemacht, der ja bekanntlich schwul war und von einem im Zuge eines Mordes zerstückelt wurde. Und der hat also sozusagen das Leben des Winkelmann auf Rödlitschkasche Art, das kann man sich vorstellen, der These von der edlen Einfalt und der stillen Größe entgegengesetzt. Das heißt, dieses Anknüpfen an diese historische Avantgarde war für eine Angehörige der Jelinek-Generation einfach von einer enormen Wichtigkeit. Das gehört in gewisser Weise zum Gestus dieser Generation, zum Gestus dieses moralische Verantwortung übernehmen, zum Gestus des Wiedergutmachens. Das ist eine der Voraussetzungen von 68 und einigen anderen Konstanzen. Also das sind einmal die Wurzeln, auf denen in meiner Lektüre sich dieses Buch aufbaut. Sie werden da vielleicht noch was anderes finden. Im Zentrum des Buches steht ein Paar, Bukolit und Bukolita, er nennt sie auch Emma. Das Paar kopuliert recht viel in den verschiedensten Stellungen, sonst ereignet sich nicht sehr viel außer Reflexion. Wir denken da natürlich an den gleichzeitig stattfindenden Höhepunkt des Jahres 68, an die sogenannten Hörsaal, an das sogenannte Hörsaal 1 Happening mit der Vertreibung von Bruce und Wiener beziehungsweise ihrer Verurteilung. Die Figuren, das macht das Lesen auch schwierig, sind nicht konsistent. Sie ändern sich ständig. Wer ist der Bukolit? Ja, ist das ein Traumbild von Teenagern? Ist das ein Vorgriff auf die späteren männlichen Sexmaschinen, die sie gerne beschreibt? Ist das ein sprachliches Zeitbild? Es wird angespielt auf Schlagersänger, auf die Beatles, auf Krimis, auf die Werbung, auf die antike Mythologie, auf Comics, Werbefilme, Slogans, auf den Dialekt, die Sprache der Unterschicht, die Vulgärausdrücke für das Sexuelle. Das ist alles, spätestens seit dem Ulysses von James Joyce, mehr oder minder selbstverständlich. Ja? Also auch der Ulysses geht durch die Stadt und was er sieht, das, beziehungsweise der Leopold Blum, was er sieht, das verarbeitet er auf seine eigene Weise, aber Joyce legt noch Wert, mit Ausnahme des Endmonologs der untreuen Ehefrau Blum, auf eine handlungsmäßige Kohärenz. Also er steht auf, braut sich seine Nirndln und dann geht er seine Kunden besuchen und er geht ins Bordell und er trifft etc. Ja? Und das fällt bei ihr weg, wobei eben der Text mehrere Male auf Haschisch oder Marihuana referiert, das ja auch eine Sinnzerstörung darstellt, eine geänderte Wahrnehmungsform, eine andere sprachliche Sensibilität. Also die damals im Handel befindlichen Marihuana- und Haschischformen, die im Übrigen nur ein 15. des Wirkgrades dessen hatten, was heute verkauft wird, haben eine Wahrnehmungsverlangsamung hergestellt und das Gefühl einer Einmaligkeit eines Gedankens, gleichzeitig eine relativ große Schwierigkeit, diesen Gedanken zu fixieren. Und eben ein, vor allem das sogenannte rote Liban, bei dem man nur ins Kichern gekommen ist, vor allem das Gefühl einer extrem hohen Originalität. Ich sage das deswegen, weil der Text darauf referiert und es ja nicht unmöglich wäre, dass man in so einem Zustand zum Beispiel ein Magnetophon mitlaufen lässt, ja, und das dann notiert. Wenn Literatur auf Drogen hinweist, dann muss man diesen Hinweis ernst nehmen und muss sich überlegen, welche Wirkungen werden der genannten Droge zugeschrieben, welche ästhetischen Möglichkeiten bietet die genannte Droge und wird in dem behandelten Text davon Gebrauch gemacht oder nicht. In jedem Fall, und das wird bei der Elfriede Jelinek bleiben, ist es eine Ästhetik der Überraschung und noch einmal eine andere Form von Kohärenz. Ja? Das zeichnet sich ja auch schon bei Nestroy ab, in dieser wunderbaren Szene, wo die Frau von, ich weiß den Namen jetzt nicht, da geht und der Holzhändler kommt und sagt, brauchen Sie Holz, eine Frau? Und sie dreht sich um zum Diener und sagt, sagen Sie ihm nein, sagen Sie ihm, wir kaufen es im Geschäft. Also das ist ja auch schon der gewöhnliche, durch die Satire der gesellschaftlichen Sitten ist der gewöhnliche Sinnzusammenhang einfach verlängert. Ja? Und das haben wir hier, ich werde Ihnen das gleich belegen, in einer extremen Weise. Sie arbeitet auch sehr gerne damit, dass ein sprachlicher Gleichklang oder ein willkürlicher Reim, ein zufällig aufgetretener Reim oder eine Erinnerung an etwas, was gerade in der Presse ist, eine neue Sinnwelt schaffen oder dass man, wenn man Worte wiederholt, die nichts miteinander zu tun haben, eine neue Wirkung herstellt. Ich sage Ihnen gleich, ich werde versuchen, später dann, nur kündige es Ihnen jetzt schon an und vielleicht können Sie darüber nachdenken. Dass sich manches von dem, was sich hier bei Jelinek in den 60er Jahren anband, bei Quentin Tarantino dann auf der filmischen Ebene findet. Weil es ja ein Hörroman ist, lese ich Ihnen mal kurz was vor. Und zwar Seite 29. Und zwar, nachdem mehrere Punkte sind, was relativ ungewöhnlich ist, ist das einer der wenigen Fälle, wo sie die Struktur des Hörromans sprengt und in einem Klammerausdruck ohne Satzzeichen sagt, hier muss der Zuhörer gebeten werden, sich die fehlenden Einzelheiten einzusetzen. Zu diesem Zweck schlägt der Autor dem Lautlesenden vor, eine Pause von 2 Stunden zu machen. Sollte dies noch immer nicht ausreichen, so möge der Meditierende ein Zeichen seiner Aufnahmebereitschaft geben. Es genügt, wenn er die Hand etc. hält. Und dann kommt's. Der Trachtenkapelle rann der Schweiß in Strömen herab und in die Instrumente hinein, die nur mehr Misstöne von sich gaben, die Dirndlkleider der bedienenden Kellnerinnen klebten am Körper, ein Haufen Altmetall achtlos in einer Ecke, zeugte vom Geburtenüberschuss der letzten Stunden. Absatz. Hukolit holte verstohlen aus Emmas Haar vergessene Fingerspitzen, Zehen, Zähne, Münder, ja sogar ein Schuhband, einige Stücke Würfelzucker, eine Hämorrhoidensalbe und einen Klopfsauger hervor. In ihren Schamhaaren steckten 3 Fieberthermometer, Klammer, das eine ursprüngliche, es hatte einem verwitweten, kinderlosen Volksschullehrer, der an einer Leberzirrhose gelitten und nun aller Sorgen ledig begraben lag, unter einer gusseisernen Nähmaschine mit Fußantrieb, zur Welt gebracht von einer 10-Gebirgsbäuerin, gehört hatte sich ebenfalls von den erfreulichen Beispielen rundherum ermuntert vermehrt, Klammer zu. Ein Romanheft und einige Geldbörsen, was Bucco zu einem missbilligenden Zungenschnalzen veranlasste, glättete die Puffen ihrer Bluse und schritt zur Ausführung des gemeinsamen Planes, indem er die Absatz. Es sind auch Serienkopulationen beschrieben, die wohl von Desart übernommen sind. Das gibt es als ein billiges Heine-Taschenbuch. Die Illustrationen zu den 120 Tagen von Sodom mit bis zu 25 Akteuren in einem Bandwurm sozusagen. Das scheint mir da irgendwo eine Rolle gespielt zu haben. Die Bedienung oder Benutzung, alles in Anführungszeichen, einer Frau hat in dem Text ein stark technisches Element. Startschlüssel, Kickstarter, Handgas, losfahren in etwa. Das wird bei ihr bleiben, aber in diesem Text sind, wie übrigens auch bei Desart, die Angela Carter hat eine schöne Studie über die Sedierungen geschrieben, also über die Frau bei Dessart, wo sie vor allem anhand der Juliette zeigt, dass es da eine Spaltung gibt. Die Frauen sind also keineswegs passive Wesen. Es kommt ein fiktiver Groschenromanheld namens Tom Chilmore vor und generell wird viel Populär- und Massenkultur zitiert. Noch einmal, ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen sich das speichern. Wir sind in der Zeit, aber wirklich zeitgleich, wo zum Beispiel Roy Lichtenstein seine Comic Lichtenstein, brauche ich nicht aufschreiben, seine Comicbilder gemalt hat. Kennen Sie diese Bilder?
Ja.
Ja, also dieses aus dem Kriegscomic, wie der da in der Flugkanzel sitzt und irgendwie, I press the button and it make wham, oder die Ertrinkende, suddenly I felt that was mit mir passiert. Und der Lichtenstein hat eben diesen kleinen Druckraster der Comics ebenfalls übernommen. Und diese Comicbilder, die sind ja, sagen wir mal, 3x7 und die Lichtenstein-Gemälde sind bis zu 3 Meter mal 1,20 Meter. Nur, das ist das Wichtige. Bei Lichtenstein geschieht zweierlei. Er erweist den anonymen Künstlern, die das gemacht haben, diese Comics, eine Reverenz. Und gleichzeitig ist es ein extrem ironisches Statement. Und das Interessante bei der Elfriede Jelinek, und wir werden noch viel sprechen über diese Beziehung zur Populärliteratur, ist, dass sie immer dieses Ironische hinüberziehen muss in eine Verstärkung ins Komische. Also etwa, also sie würde keinen Superman zeichnen, sondern bei ihr muss der dann schwitzen oder kotzen oder sonst etwas. Das heißt, es ist diese österreichische Linie, der wir auch Cotton Ermittelt verdanken. Ja? Cotton Ermittelt, kennen Sie das? Bezieht sich ja auch auf ein eigenes Werk der deutschen Populärkultur, nämlich auf den Jerry Cotton. Und aus dem Jerry Cotton, der eigentlich Jeremias Baumwolle heißt, aus dem Jerry Cotton wurde eben der Cotton gemacht. Und es hat nicht, interessanterweise, es hätte nicht getickt, ja? Wenn man diesen Einzelgänger, der nur seinen Freund hat und seinen Jaguar und Whisky trinkt, wenn man den durch die Straßenschluchten Wiens jagt, sondern man musste ihn hinüberziehen in ein kleinbürgerliches Ambiente und in eine starke Mutterbindung, was beim Jerry Cotton und beim Kommissar Wilton und wie alle diese Heftelnhelden nicht der Fall war. Aber das ist eigentlich nur ein Vorspann, weil die große Frage sozusagen der Auseinandersetzung mit Populärkultur kommt dann bei Wir sind Lockvögel, Baby. Nur merken Sie sich's insofern, weil Sie sich ja auch bei späteren Büchern die Frage stellen müssen, hat sie das vollkommen aufgegeben oder nicht? Ich möchte Ihnen noch etwas vorlesen. Eine Stelle, die zeigt, wie dieses Populärkulturelle, und zwar die Stelle ist wirklich repräsentativ mit dem Sexuellen sich vermischt. Bukolit fand sich bäuchlings wieder fickend auf dem Liegestuhl, Emma. Das mürbe Garn platzte sich eine weiche, nachgiebige Emma. Wie schön doch war es auch jetzt auf dem Herrenpissoir, Ecke Laudongasse, Lederergasse, wo Tom Chilmore eben mit seinem riesigen Steifen die Trennwände zwischen den Becken eindrückte, einschlug und seinen Bruder Bukolit, seinen Schwager Bukolit, seinen besten Freund Bukolit etc. 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 kräftig von hinten hernahm, während vor der versperrten Tür die Fremdenpolizei energisch nach den Ausweisen verlangte, zwang Chilmore seinen mittlerweile, sag ich, Vater Bukolit, ein großes Helles aus dem Pissbecken zu saufen, während er die Spiegel fickte, die Beleuchtungskörper, den Steinboden fickte, sowie die Handtücher zu guter Letzt. Hierauf bot ihm Bukolit seine Löschwiegenfrau samt deren Wärzchen dar, um sie gemeinsam mit ihm zu ficken. Das genannte Pissoir erzitterte bald unter den dumpfen Hammerschlägen und so fort. Das heißt, sie, die sie vielleicht Lust gelesen haben, relativieren möglicherweise da etwas von diesem heillosen Satz, es geht mir darum, eine weibliche Pornografie zu schreiben. Ja? Weil manches, was hier beschrieben wird, nämlich diese einfache Kombination von Four-Letter-Words und einer Mechanik und einer unendlichen Reihenfolge und einer unendlichen Abwechslung, das gehört zu ihrem Arsenal schon 15 Jahre vorher. Ja? Das heißt, das war in einer gewissen Weise nichts Neues. Neu ist nur, dass dann später in Lust die Figuren sozusagen eine persönliche Charakterisierung bekommen, dass die Körperbeschreibung deutlicher wird, dass von diesem Hörspielhaften abgerückt wird. Eine Überraschung ist, dass es eine Reise in ein namenloses Konzentrationslager gibt. Das ist nach In der Höhe das erste explizite Eingehen. Also bei Thomas Bernhard findet sich eine Passage, wie die Menschen in Auschwitz getötet werden. Hier reist man eben in ein anonymes Konzentrationslager und plötzlich verwandelt sich das Publikum in die Opfer, wobei es übrigens eine Parallelisierung zwischen Vernichten und Penetrieren gibt. Also ich denke, Sie sehen schon, dass in diesem Frühtext einiges drinnen ist und wenn er auch sperrig zum Lesen ist, ist es ein Text, wo wir es mit der Autorin offen zu tun haben. Es hat mir heute jemand gefragt, muss man alles lesen? Und ich habe gesagt, grundsätzlich ist es immer gut, wenn man alles gelesen hat. Und das ist natürlich ein Problem. Aber es ist gerade bei Elfriede Jelinek die Einladung, sich auf ein Buch zu konzentrieren und dann sozusagen das Rad, das sie schon vor 15 Jahren erfunden hat, vielleicht noch in ein Quadrat zu verwandeln und als Neuentdeckung aus den 80er Jahren zu bezeichnen. Ja, wir gehen zum nächsten Buch. Das heißt, wir sind Lockvögel. Bang. Das hat einen Plastikumschlag wie ein Schulheft. Da ist sowas drinnen mit so einem Zettel, das kann man rausziehen. Und auf der ersten Seite könnte man sich einen anderen Titel herunterreißen. Etwa das eigene Nest oder ist das nicht schon Krieg? Oder der Zauber der Montur und sein Nachlassen. Wir sind ja im Zeitalter des Bundesheervolksbegehrens. Das Buch hat ein Motto, das ist fett gedruckt: Round it up your penis and see how it comes. Das ist von dem amerikanischen Drogenpoeten Tully Kupferberg, Kup wie der Sekt. Brauche ich nicht aufschreiben. Sie übersetzt das mit: Steck das in deinen Penis und pass auf, wie es kommt. Aber ihre Übersetzungen waren immer schon angefochten. Die Gebrauchsanweisung des Buches ist: Sie sollen dieses Buch eigenmächtig verändern. Sie sollen die Untertitel auswechseln. Sie sollen hergehen und sich überhaupt, zu großgeschrieben, Veränderungen außerhalb der Legalität hinreißen lassen. Sie brauchen das gar nicht erst zu lesen, wenn Sie glauben, zu keiner Gegengewalt fähig zu sein. Wenn Sie aber gerade daran arbeiten, jene massiven offiziellen Kontrollen und ihre Organe zu unterminieren, zu zerstören, dann ist es unsinnig und verfehlt, diese Zeit für das Lesen des Buches zu verschwenden. Ich finde, das sagt sehr viel. Ja? Erstens einmal sagt es, dass die Autorin den Kontakt mit dem Publikum sucht. Das macht man nicht unbedingt. Ja, das ist nicht wirklich in der Spielregel des Spieles Literatur. Literatur ist nicht unbedingt Kommunikation. Das hier ist auf Dialog ausgerichtet. Das heißt, das ist kein Text, der sich objektiviert vor uns hinstellt, wie die Klavierspielerin. Ja, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Dann hat es dieses Schulheft. Das ist so eine ironische Didaktik. By the way, hat sie ja in ihrem Filmauftritt in den Ausgesperrten eine Schullehrerin gespielt. Also das ist die Frau Professor Jelinek und das ist das Unterrichtsbuch Subversion 2 oder sonst etwas. So irgendwie läuft das. Es zielt also das Ganze auf Militanz, aber es geschieht etwas Überraschendes. Die Autorin gibt einen Teil ihrer Macht ab. Wer je ein Buch geschrieben hat, weiß, was das für Kämpfe sind. Es gibt das Gerücht, die Titel macht der Lektor. Völlig unwahr, die Titel macht der Vertreter, weil der muss den Buchhalter, den Buchhändler anbringen. Ja? Das heißt, die Macht des Autors ist eh schon nicht mehr da. Und wir sind in einer Zeit, wo die Rolle des Autors extrem bestritten wurde. Also bei Foucault ist der Tod, ist er nur mehr ein Schnittpunkt von Diskursen. Und gleichzeitig haben wir immer noch diese hohe Auratisierung des Autors, verwaltet heute noch durch Großschriftsteller wie Günter Grass oder Martin Walser oder Ähnliches, die sozusagen mit einem Ich, nicht? Martin Walser hat diesen Skandal produziert und Günter Grass war bei der SS und hat uns das aber nicht gesagt. Das sind alles so große Ichs, die eigentlich 30 Jahre nach der Zeit existieren, wo festgestellt wurde, dass es den Autor nicht mehr gibt. Hier haben wir das Phänomen, dass die Autorin in der Titelgebung einen Teil ihrer Macht abgibt. Und das wird sie ja dann später als Theaterautorin, wo sie mit der Einsicht, die Regisseure machen sowieso, was sie wollen, das Ganze sozusagen freigibt, weitermachen. Sie zielt auf Veränderungen. Es ist sicher so, dass diese Linie, die über Bert Brecht und Sergei Tretjakow führt, über den Schriftsteller als Ingenieur der gesellschaftlichen Veränderung, dafür spricht auch dieses Edition Literaturproduzenten, dass das bei ihr eine Rolle spielt, dass dieses Brechtsche ändere die Welt, sie braucht es in dieser Gebrauchsanweisung drinnen steckt, allerdings in einer relativ militanten Form. Sie spricht von Gegengewalt, das referiert in seiner harmlosen Form auf den amerikanisch-deutschen Philosophen Herbert Marcuse mit der Idee, dass die repressive Toleranz, die das System übt, die strukturelle Gewalt verbirgt, die es in Wirklichkeit ausübt. Es steckt aber auch mit diesem, wenn Sie gerade daran arbeiten, die massiven Kontrollen und Organe zu zerstören, es steckt da auch etwas, was uns in die Richtung der RAF weist, drin. Die Kontrollen und Organe, das ist eben der soziale Konformismus, den allerdings ihre Zeitgenossen in der Konsum- und Leistungsgesellschaft gesehen haben, also eben Herbert Marcuse im eindimensionalen Menschen oder Pasolini in den Freibeuterschriften, die das antizipiert haben, was in dem neuen Buch von Benjamin Barber, dass die Bar unter ihnen, die mir mal zugehört haben, wie ich über Konsumkritik resumiert habe, vielleicht interessieren wird. Ja, der Barber sagt, der Konsum hindert uns an unserer Existenz als Bürger im Sinne des Sektorials. Und bei ihr ist es nicht nur der Konsum von Textilien oder sonst etwas, sondern es ist eben auch der Konsum der Produkte der Kulturindustrie. Und das ist ein großes Wort. Heute arbeiten lustigerweise die Kulturwissenschaften damit. Eingeführt in den Diskurs haben es Horkheimer und Adorno 1944 in ihrem im Exil erschienenen Buch Die Dialektik der Aufklärung. Sie gehen davon aus, dass die Kulturindustrie ein internationales, sich monopolisierendes System sei. Die Marxisten der damaligen Zeit waren besessen von Monopolen. Ja? Die haben also, das hat auch Lenin vorgegeben, aus der Konkurrenz entwickelt sich das Monopol und das Monopol zerstört sich dann selbst in einem Ultraimperialismus, der in die Revolution umschlägt. Und bei Horkheimer und Adorno, die das im Grunde auf die kulturelle Sphäre übertragen haben, ist eben die Kulturindustrie eine über den Ideologien liegende totalitäre Struktur. Sie ist sozusagen das Soma, Sie wissen, das ist in Huxleys Neue Welt, das, was diese Wesen dort zur Beruhigung bekommen, das Psychopharmakon, und ist etwas, was jene Kunst, die Adorno auf dem Feld der Musik so ungefähr zwischen Beethoven und Arnold Schönberg gesehen hat, zerstört, nämlich die Antizipation eines menschlich anderen Zustandes. Das will ich jetzt nicht in seiner Konsequenz diskutieren. Ich halte den Adorno für jemand, der auf diesem Feld über Dinge spricht, auf die er sich nicht so wirklich eingelassen hat, vor allem deswegen, weil er einen einheitlichen Begriff von Kulturindustrie hat. Vertigo ist mittlerweile der meistinterpretierte Film der Filmgeschichte. Der Philosoph Stanley Cavell hat über die Screwball Comedies ein wunderschönes Buch geschrieben, das man durchaus neben Adornos Studien zu Gustav Mahler oder sonst etwas stellen kann. Also Sie wissen, es sind diese amerikanischen Komödien der 30er Jahre, wie zum Beispiel Die Nacht vor der Hochzeit, Philadelphia Wedding mit Cary Grant und Catherine Hepburn. Eine Comedy of Remarriage. Und wir heute, oder ich heute, gehe davon aus, dass vieles, was wir heute als Hochkultur perzipieren, zu seiner Zeit den Gestus der Populärkultur hatte. Und ich meine, Shakespeare war jemand, der seine Stoffe gekauft hat und sie umgeschrieben hat. Und Shakespeare galt bis ins 18. Jahrhundert als ein barbarischer Schriftsteller und ist eigentlich erst durch die Schlegel-Glück-Übersetzung, die ihm eine Tiefe gibt, die das Original laut Aldous Huxley, der zweisprachig war, nicht hat. Und wenn ich Ihnen jetzt das sage, wer war das? Ein Crossdresser, also einer, der sich gelegentlich Frauenkleider angezogen hat, der auf der Bühne schmutzige Wörter verwendet hat, der einen kalkulierten Bestseller geschrieben hat, der immer auf der Jagd war, nach aktuellen Sachen zu übersetzen, also zum Beispiel die Autobiografie eines Mörderkünstlers oder Künstlermörders, der Kriegsberichterstatter war, der so geschaut hat, dass er auch in der Philosophie ein bisschen die neuen populären Texte übersetzt und rüberkriegt und der als Theaterproduzent im Jahr 120 neue Produktionen gemacht hat. Das klingt doch extrem kulturindustriell. Wissen Sie, wen ich meine? Das ist eine total verfärbte, tendenziöse Rauspickerei aus der Biografie von Johann Wolfgang von Goethe. Ja? Also, das hat doch einen kulturindustriellen Touch. Ja? Also, wenn man das hört, dann stellt man sich so eine Karl Lagerfeld-Figur oder sonst etwas vor. Nicht? Das heißt, die Rezeption ändert da sehr viel und das hat Adorno und Horkheimer nicht gesehen. Und es steckt auch ein Befreiungspotenzial in der Populärkultur, das bis heute nachwirkt, eine Politisierung eben dessen, was gesungen wird, eine Politisierung von Gesten, der Jimi Hendrix, der die amerikanische Flagge anzündet und ähnliches. Dann geht es hier um den Primat der Praxis, also das ist die 11. Feuerbach-These, die für die Studentenbewegung so wichtig war von Karl Marx. Die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert, es kommt aber, steht im Original, darauf an, sie zu verändern. Und dann gibt es noch den instrumentellen, den offiziellen Titel, wir sind Lockvögel, Baby. Ich weiß nicht, was man dazu assoziieren soll. Hier klingt das Element der Verglichung an. Hier klingt auch an, wozu gelockt wird, nämlich zum blinden Willen Schopenhauers. Das Buch ist dem österreichischen Bundesheer gewidmet. Damit Sie ein Gefühl kriegen, bevor ich aufhöre, Dieses Buch ist also vollkommen mit Elementen der Populärkultur angefüllt. Lese ich Ihnen vor, wie das eben auch in diesen Hefteln ist, das, was bisher geschah. Doppelpunkt. Das ist auch bei Siegfried und Sigurd und überall. Dann wendet sich Otto zu seinen Begleitern um. Seine Augen funkeln, seine Gestalt strafft sich. Und nun, sagt er spöttisch, bestimmen wir, was getan wird. Der Lauf eines Polizeikarabiners holpert über seine Wamme am Rückgrat und bleibt an den Krapfengeschwülsten weiter unten hängen und geht los. Karabiner geht los. Die Lockvögel wollen trotz des mangelhaften Lichts ein neues Gesellschaftsspiel beginnen, unterstützt von Robin, Batman und Robin, und seiner herrlichen Naturstimme. Der einzige, dem es nicht so recht schmeckt, ist der White Giant. Der kann es nicht verwinden, dass er heute nicht seine gewohnte Ordnung und Ruhe haben soll und ohne seine eigene Popschjacke und ohne Lockenwickler zu Bett gehen muss. Wie können die Jungen nur so sorglos sein wegen ihres Heimkommens, meint er kopfschüttelnd. Helmut bricht im Schatten der Fichten zusammen, ein schmales Bündel in Skihose, Kinder der Toten, und Rodelanorak. Die Flocken schlagen ihn hart auf den Kopf und die Fäuste, sein blasser Nazi-Prügler, löst sich dort oben lautlos vom Schanzentisch, segelt die 3 Meter über ihn hinweg und landet genau auf den Brüsten, den Kampfgasbehältern, Baby. Bald lauft einer ans Fenster, ob schon wieder Licht brennt, und bald lauft der andere zur Eingangstür mit der Behauptung, es hätte geklopft. Micky und Minnie trotten dahin und plötzlich sind sie mitten im tobenden Verkehr und wissen nicht vor oder zurück, also vorwärts. Schade, dass Robin deinen Geburtstag so beeinträchtigt hat, meint Batman, als er den Napalm-Gießer am Geziefer zu Bett bringt. Robin wipst noch einmal den Spürer und bedankt sich beim Gute-Nacht-Sagen für alles. Und dann geht es noch weiter mit dieser Szene. Hier mache ich jetzt mal Schluss. Das heißt, es gibt keine Geschichte. Die Handlung ist verschüttet, aufgelöst. Vielleicht ist sie da, vielleicht ist sie verloren. Das heißt, das hat auch den Charakter eines Manifestes gegen die damalige linke Ästhetik, vor allem verkörpert von Georg Lukács, mit seinem Postulat, Literatur muss realistisch sein, muss typische Verhältnisse abbilden und muss ein Ganzes darstellen. Das hier, was wir gesehen haben, ist ein System von fantasierten Eindrücken, die aus Medien stammen. Das ist einer der Gründe, warum ich auf diese Wichtigkeit des Medienkonsums hingewiesen habe. Ja? Weil diese Figuren ständig hochkommen. Was sonst noch geschieht, werde ich Ihnen nächstes Mal erzählen. Haben Sie einmal Fragen? Also nächstes Mal machen wir dann das fertig und den Michael. Also überhaupt Ihr Versuch, wie dann später auch die Streerowitz gemacht hat, einen Groschenroman zu schreiben. Haben Sie Fragen, Kommentare, Anmerkungen? Ich versuche, ich weiß nicht, ob Sie mir da folgen, Ihnen ein Jelinek-Bild, das bestimmt ist von Klavierspielerin, Lust, Gier und 1-2 Theaterstücken ein bisschen anders zu machen. Ja? Und ich versuche, stark auf den handwerklichen Aspekt einzugehen, weil ich meine, dass manches, was sich einem beim Lesen positionell aufdrängt, aus dem Handwerklichen kommt. Ja? Alles klar? Gut. Na, dann bis nächstes Mal.